Herzlich willkommen zum Kulturupdate. Knut Kortzen ist am Mikrofon. Wir berichten heute über drei Themen: über den Besuch der deutschen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock im Senegal. Dann geht es um die neue Doku Projekt Ballhausplatz, die am Donnerstag in den Kinos startet und Sebastian Kurz, den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler, ins Visier nimmt. Und es geht um den heutigen 80. Geburtstag des vor vielen Jahrzehnten schon tödlich verunglückten Schriftstellers Jörg Fauser. Zunächst aber zu Annalena Baerbock. Die deutsche Bundesaußenministerin macht gerade Station in Westafrika. Drei Tage lang hält sie sich dort auf, besucht den Senegal und die Elfenbeinküste. Im Senegal nahm sie unter anderem am Richtfest für ein neues Gebäude des Goethe-Instituts in Dakar teil. Ein neues Goethe-Institut, wo es doch zuletzt so viel Wirbel um die geplante Schließung mehrerer Goethe-Institute in Europa gegeben hatte? Barbara Kostolnik berichtet von Baerbocks Senegal-Besuch.
Direkt neben der Prachtstraße Corniche in Dakar glitzert der Atlantik in der Sonne. Hier in diesem edleren Teil der senegalesischen Hauptstadt hat auch das Goethe-Institut seinen Sitz. Seit 1978 existiert es bereits. Annalena Baerbock wird an diesem Abend den Neubau in Augenschein nehmen, der sich malerisch um einen großen Affenbrotbaum windet. Während an vielen Orten der Welt, vor allem in Europa, Goethe-Institute verschlankt werden, bleibt der Etat im Senegal stabil. Teil der strategischen Neuausrichtung, erklärt sie in Dakar.
Denn unsere Welt hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Schon heute ist dieser Kontinent, der afrikanische Kontinent, ein Ort von Wachstum und Innovation. Jeden Monat streben hier 1,7 Millionen Menschen auf den Arbeitsmarkt.
Eine riesige Chance, nennt Baerbock das auf der Bühne vor dem noch unfertigen Rohbau. Denn in Afrika ist das Arbeitsmarktangebot überschaubar, vor allem für die jungen Menschen. Die Überlegung, wer in Afrika keinen Job findet, kann das woanders. Und ein Startpunkt, das Goethe-Institut mit seinen Angeboten.
Dass der Deutschunterricht auch dazu genutzt werden kann, hier jungen Menschen eine Perspektive zu geben, zum Beispiel auf legalen Wege nach Europa zu kommen und Arbeit zu finden und sich nicht in Boote zu setzen, ist ein kleiner, aber wichtiger Beitrag.
Das Goethe-Institut in Dakar wird mit 2 Millionen Euro gefördert. Knapp 20 Menschen arbeiten dort. Ein Ort der Kommunikation. Baerbock hat auf dieser Reise nach Westafrika bewusst ein paar ungewöhnliche Akzente gesetzt. Sie hat den Tag mit einem Besuch in der Leitstelle des modernsten Schnellbusnetzes des Kontinents begonnen und hört sich dort an, was Afrika, der Senegal, Deutschland in puncto Verkehrswende voraus hat, zumindest auf dem Elektrobussektor. Dieser Elektroschnellbus ist der erste in der Welt, der 100% elektrisch läuft. Er wird zudem von Solarpanelen auf den Dächern der Haltestellen gespeist, finanziert unter anderem von Deutschland, erklärt der Generaldirektor des öffentlichen Nahverkehrs in Dakar. Und damit aus den Elektrobussen im Senegal keine neue Radwege in Peru-Polemik wird, hat die Ministerin auch eine recht große Wirtschaftsdelegation mitgenommen.
Wir sehen, dass es hier gerade mit Blick auf den Ausbau von Infrastruktur ein wahnsinnig großes Potenzial gibt, gerade auch für deutsche Firmen der Transformation.
Firmen wie die von Henri Tchatchou aus dem baden-württembergischen Bruchsal. Er hat für den Schnellbus die IT-gestützte Überwachung der Batterie-Ladeinfrastruktur beigesteuert. Neuland in Deutschland und in Afrika.
In Senegal klappt das mit Einschränkungen natürlich, weil sie auch mit wie in Deutschland kämpfen müssen mit einer Technologie, die sie noch nicht ganz beherrschen. Und dafür sind wir da, um das Ganze einfacher und smoother zu machen. Ja.
In Dakar jedenfalls fährt der Bus. Sauber, schnell und pünktlich. Zumindest solange Baerbock an Bord ist.
Barbara Kostolnik berichtete aus dem Senegal. Gerade eben noch war er in Mumbai auf der teuersten Hochzeit aller Zeiten eingeladen. Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Viele liebten ihn, den Wunderwutzi. Lange Zeit auch deutsche Medienhäuser, wie das von Matthias Döpfner geleitete, der Springer-Konzern. Er galt als Wunderknabe der Politik, als einer, der Leute begeistern konnte. Locker, dynamisch, unkonventionell. Doch hinter der jugendlichen Fassade verbarg sich ein korrupter Machtmensch. Einer, der mit der rechtspopulistischen FPÖ koalierte und der schließlich versuchte, sich das Land in rücksichtsloser Art und Weise untertan zu machen. Das wurde 2021 publik und die folgenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Korruptionsverdachts führten zu einem Rückzug von Sebastian Kurz aus allen politischen Ämtern. Nun läuft eine Doku in den Kinos an, die zeigt, wie Sebastian Kurz und seine Mitstreiter agierten. Moritz Hohlfelder über Projekt Ballhausplatz.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Zurück ins Jahr 2010. Da war der 1986 geborene Sebastian Kurz noch Obmann der Jugendorganisation JVP, der österreichischen Volkspartei ÖVP. Für den Wahlkampf zum Wiener Landtag und Gemeinderat fuhr er mit einem schwarzen Geländewagen Marke Hammer durch die Stadt. Er nannte ihn Geilo Mobil und ließ sich mit dem martialischen Gefährt fotografieren, auf der Motorhaube mit einer in schwarze Lederhotpants gekleideten Blondine und flankierend mit dem Werbeaufsteller Schwarz macht geil.
In der Kommunikation schauen wir halt drauf, dass wir die ganzen Dinge mit ein bisschen am Schmäh, mit ein bisschen am Witz rüberbringen und zeigen damit auch, dass Politik nicht immer nur todernst sein muss und dass es auch Spaß machen darf.
Schwarz ist geil. Mit diesem Spruch begann Sebastian Kurz seine Karriere. Dazu gab es noch Geilheitsspender, aus denen man sich kleine Packungen ziehen konnte, die aussahen wie Kondomtütchen, waren aber keine drin, sondern schwarze Weingummis zum Lutschen. Sebastian Kurz und seine Mitstreiter, genannt die Prätorianer, haben jegliche Mitarbeit an diesem Dokumentarfilm erwartungsgemäß verweigert. Regisseur Kurt Langbein hat für das Projekt Ballhausplatz also vorhandenes Material aus Fernsehen und Archiven kollagiert. Dazu blendet er stellenweise die berüchtigten internen Chats ein. Und er hat mit Menschen aus Politik und Journalismus Interviews geführt, wie etwa mit der Journalistin Barbara Todt vom Wiener Wochenmagazin Falter.
Ja, Sebastian Kurz und das Geilomobil, das war ja eine unfassbar peinliche Aktion. Aber sie hat natürlich ein Kalkül gehabt, nämlich Sebastian Kurz mit einem Schlag als Name und als Marke zu etablieren.
2017 gelangte Sebastian Kurz mit nur 31 Jahren an die Macht im Staate. Mit totalitären Methoden, so legt es der Film nahe, versuchte er, Österreich zu einer Autokratie zu machen. Dazu gehörte die Einschüchterung der Presse, die Infiltration der Verwaltung mit Gefolgsleuten, die Beauftragung frisierter Meinungsumfragen und es wurden auf korrupte Weise wirtschaftliche Netzwerke gesponnen. Projekt Ballhausplatz, Fall und Aufstieg des Sebastian Kurz, erzählt, chronologisch geordnet, von der gnadenlosen Strategie zur Erreichung der österreichischen Kanzlerschaft mit dem Ballhausplatz als Sehnsuchtsort. Dort befindet sich der Amtssitz. Visuell ist das nicht sonderlich aufregend, bisweilen auch etwas bemüht, aber inhaltlich explosiv. Bald hat man als Zuschauer das Gefühl, einem demokratisch legitimierten Putsch beizuwohnen. Zu Fall gebracht wurde Kurz dann 2021 durch die Ibiza-Affäre und schließlich die ÖVP-Korruptionsaffäre. Klar wird im Film, das perfide und radikale System aus Lüge und Unterdrückung ist bis heute nicht wirklich aufgearbeitet. Den Zuschauern das vor Augen zu führen, ist das große Verdienst von Projekt Ballhausplatz. Fassungslos verlässt man das Kino und die mahnenden Worte der im Film interviewten Journalistin Barbara Todt wirken nach.
Das wirklich Erstaunliche ist ja die Wandlungsfähigkeit von Sebastian Kurz und wie er sich binnen weniger Tage neu erfindet, so dass es ihm die Menschen auch abkaufen.
Ab übermorgen, ab Donnerstag also im Kino, die Doku Projekt Ballhausplatz. Sie hören Bayern 2 und Millie Smell. Deserteur heißt dieser Titel von Millie Smell. Warum stürzt man sich Jahrzehnte nach dem Tod eines Autors nochmals auf dessen Leben und Werk? Weil er ein Phänomen war, das nach wie vor Rätsel aufgibt und weil er viele um sich herum geprägt hat, inspiriert hat oder auch erzürnt hat, die sich auch nach so vielen Jahren noch genau erinnern und berichten wollen. Jörg Fauser war ein Profi, der alles schreiben konnte, was angesagt war. Und er war ein guter Mensch, ein Bruder, Genosse und Freund. So hat es Harry Rowohlt geschrieben. So ist es nachzulesen in der neu aufgelegten Jörg-Fauser-Biografie von Matthias Penzel und Ambros Weibel, die aus Anlass von Fausers heutigem 80. Geburtstag mit Zeitzeugen und Weggefährten gesprochen, Archive durchwühlt und neue Dokumente entdeckt haben. Jan Tussing über ihr Buch Jörg Fauser, Rebell im Cola-Hinterland.
Es gibt Menschen, die sind ihrer Zeit weit voraus und werden gerade deshalb ignoriert, abgewertet und verkannt. Künstler, Dichter, Autoren. Jörg Fauser gehörte dazu. Ein Poet, ein Künstler einer neuen Sprache.
Als wir uns liebten, liebten wir uns selbst nicht. Als wir uns den Krieg erklärten, gaben wir uns schon verloren. Als wir geschlagen waren, bemühten wir die Geschichte. Als wir allein waren, übertönten wir sie mit Musik.
Jörg Fauser wurde jahrzehntelang verkannt und starb zudem sehr früh, mit 43 Jahren. Aber in seiner kurzen Schaffenszeit schrieb er 14 Romane, Hörspiele und Gedichte.
Als wir uns trennten, blieben wir am gleichen Ort. So lagen wir uns bald wieder in den Armen und nannten es ein Liebesgedicht. Aber kein Liebesgedicht erklärt uns die Angst vor der Liebe. Und warum der Himmel so blau war, als wir uns trafen. Und warum er immer noch blau sein wird, wenn wir sterben werden. Du für dich, ich für mich.
Geboren 1944 im hessischen Bad Schwalbach, stürzte Jörg Fauser sich nach einem abgebrochenen Studium lebenshungrig ins Getummel. Erst in die politische Hausbesetzerszene Frankfurts der 1960er Jahre, dann in die intellektuelle Szene West-Berlins. Und natürlich und vor allem in die Literatur.
Also Schluss mit Mythen, ganz klein wieder anfangen. Gedicht, der Eisschrank, die Bierbüchse, so, zumachen, noch eins, Feierabend.
Schluss mit Mythen, Schluss mit großen politischen Erzählungen à la Günter Grass oder mit der deutschen Geschichte, die unter der Last der Jahrhunderte ächzte, à la Heinrich Böll. Jörg Fauser schaute für Inspiration in die USA, auf die Schriftsteller der Beat Generation, Jack Kerouac, Allen Ginsberg. Das waren seine Vorbilder.
So fing man damals an, sich wieder auf ganz normale, kleine, überschaubare Sachen zu konzentrieren, kleine Sätze zu schreiben, kleine Geschichten. Und inzwischen bin ich bereit zu sagen, okay, jetzt sind wir so weit zu sagen, gut, das alle vergessen, das sind eh alles alte Knacker, weg damit. Jetzt müssen wir kommen und dieser Bundesrepublik eine neue Literatur erschreiben.
Fauser gilt heute als einer der wenigen Autoren, die eine eigene Sprache für neue Erfahrungen suchten, um eine andere Art von Literatur zu schreiben. Er wollte den Sound und die Atmosphäre der neuen Zeit einfangen, trieb sich im Frankfurter Häuserkampf und in der Istanbuler und Amsterdamer Drogenszene herum.
Ich fand diese Zeit toll, das war meine Jugend, das war ein großes Abenteuer. Was immer da auch im Einzelnen draus geworden ist, das interessiert nicht, das ist eine gute Vorlage. Da haben wir alle angefangen, die Welt zu sehen. Und das ist einfach aus einer gewissen Distanz heraus dann natürlich gesehen, wenn damals also die Fahnen geschwungen und Revolutionen, das weiß man, das war nichts. Ich habe auch damals nicht dran geglaubt.
Bis zu seinem Tod wurde Jörg Fauser als Unterhaltungsautor degradiert. Auf der Bachmann-Preislesung 1984 watschte ihn Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky ab. Er würde doch nur wertlose Trivialliteratur schreiben. Heute dagegen wird Jörg Fauser eigentlich erst richtig entdeckt. Im Diogenes Verlag sind alle seine Romane, Erzählungen, Kurzgeschichten und Hörspiele in wunderschönen Ausgaben publiziert. Eine Biografie über ihn gerade erst frisch erschienen.
Es ist mitten im Winter.
Jörg Fauser war seiner Zeit weit voraus, auch als Songschreiber. Für Achim Reichelt schrieb er Songs, die es 1983 sogar in die ZDF-Hitparade schafften.
Im tiefen Schnee.
Verkannt, verjährt, aber zum Glück nicht vergessen. Jörg Fauser wäre heute 80 Jahre alt geworden.
Und die Jörg-Fauser-Biografie, die Jan Tossing eben gerade erwähnt hat, Rebell im Cola-Hinterland, ist bei Diogenes erschienen für 32 €. Das war das Kulturleben an diesem Dienstag. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kautzen.